Ich bin 19 Jahre alt und eine Studentin an einer Universität in England. Letzten Monat begann ich mein zweites Jahr. Wir haben uns entschieden, am Tag vor meinem Einzug in mein Studentenheim in meiner Universitätsstadt zu bleiben, damit ich früh dort ankommen und meine Sachen einräumen konnte, um den Rest des Tages zu entspannen, bevor die Freshers-Woche begann. Am Abend vor dem Umzugstag übernachteten meine Mutter und ich in einem Hotel in meiner Universitätsstadt, wo uns ein sehr freundlicher Mann namens Jeremy begrüßte. Jeremy war sehr aufmerksam, führte uns zu unserem Zimmer und blieb etwa 10 Minuten, um uns die Geschichte des Hotels zu erzählen und fragte wiederholt, ob wir Hilfe beim Auspacken benötigten, was wir höflich ablehnten. Es war Freitag, also gingen meine Mutter und ich in der Stadt spazieren und tranken ein paar Getränke. Nichts zu Starkes, da die Freshers-Woche am nächsten Tag begann und ich für den Samstagabend frisch sein wollte. Bevor wir ausgingen, erklärte Jeremy, dass er nie am Wochenende arbeitet und wünschte mir eine gute Nacht und viel Glück für den weiteren Verlauf meiner Universitätszeit. Er umarmte mich, gab meiner Mutter eine Umarmung und einen leichten Kuss, während er seine Hand in Richtung ihres Pos bewegte, was sie seltsam fand, aber es als nichts weiter abtat. Meine Mutter ist 37, sieht aber jung für ihr Alter aus und Jeremy ist wahrscheinlich in seinen 40ern, also dachten wir, dass Jeremy vielleicht ein Interesse an ihr hatte. Weiter geht's. Meine Mutter und ich hatten eine großartige Nacht in der Stadt, sahen ein paar Livebands und tranken ein paar Weine, sodass wir ein wenig tipsy waren. Wir kamen ins Hotel zurück und die Bar war noch geöffnet, also beschlossen wir, einen Absacker zu trinken. Während wir in der Bar ein Getränk nahmen, kam Jeremy aus einem Hinterzimmer, entdeckte uns und machte ein paar Witze. Jeremy sah dann ein Video auf seinem Handy, auf dem eine Frau schrie, als würde sie ermordet werden. Das Schreien war blutgerinnend und machte meine Mutter und mich unruhig. Und auch ein anderes Paar in der Bar schien besorgt zu sein. Das Video ging etwa 3 bis 4 Minuten, bevor Jeremy lachte und in den hinteren Bereich ging. Als wir uns ins Bett begaben, hatte meine Mutter ihre Schuhe ausgezogen, da diese nach dem Tanzen in den Bars zuvor schmerzhaft wurden. Jeremy kam aus dem Hinterzimmer, legte seinen Arm um meine Mutter und sagte: »Oh, lass mich dir ins Zimmer helfen. Du musst ja völlig betrunken sein nach all dem Trinken.« Meine Mutter war eigentlich nicht so betrunken und bestand darauf, dass sie in Ordnung sei, aber Jeremy beharrte darauf und folgte uns praktisch bis zum Zimmer. Er kam auch hinein, aber ich sagte ihm gute Nacht und schloss die Tür fast vor seiner Nase und verriegelte sie. Am nächsten Morgen standen wir früh auf und gingen zum Frühstück. Das junge Mädchen, das dort arbeitete, nahm unsere Bestellungen auf, nur um von Jeremy das Frühstück serviert zu bekommen, der darauf bestand, dass die Eier perfekt gekocht seien, obwohl er gesagt hatte, dass er nie am Wochenende arbeitet. Meine Mutter und ich waren mittlerweile etwas unbehaglich gegenüber Jeremy und checkten direkt nach dem Frühstück aus. Jeremy sah uns hinaus und sagte genau diese Worte: »Ich werde dich bald wiedersehen, Christy«, der Name meiner Mutter. Damals erschien uns das nicht ungewöhnlich und meine Mutter fuhr mich zu meinem neuen Zuhause, half mir beim Auspacken und verließ uns am frühen Nachmittag, da sie abends in unserer lokalen Bar arbeitete. Der Rest des Tages verging ohne viel Aufregung, aber an diesem Abend war ich mit meinen Mitbewohnern unterwegs und trank etwas, als ich einen Anruf von meiner Mutter erhielt, dass Jeremy gerade in die Bar gekommen sei, in der sie arbeitet. Das war kein Zufall, denn als wir unseren Absacker tranken, hätte Jeremy uns gehört, wie wir über die Bar sprachen, in der meine Mutter arbeitet, und er hatte auch unsere Adresse, die aus irgendeinem Grund im Hotel angegeben werden musste. Er hatte meiner Mutter auch gesagt, als sie ihm sein Bier ausschenkte, dass sie nach ihrem Dienst zu seiner Freundin nach Hause gehen sollte, was nur um die Ecke war. Dieser Anruf hat mich richtig erschreckt. Etwa eine halbe Stunde später rief meine Mutter mich an und sagte, dass Jeremy die Bar verlassen hatte, nachdem sie sein Angebot abgelehnt hatte, später zu seiner Freundeswohnung zu gehen, aber Jeremy hatte gesagt, dass er später wieder für sie da sein würde. Das war wirklich besorgniserregend, und ich sagte ihr, sie solle sicherstellen, dass ein Kunde bei ihr ist, während sie an diesem Abend alleine abschloss. Nach diesem Anruf fühlte ich mich krank und ging nicht mit meinen Sai und meinen Freunden in die Clubs. In der Zwischenzeit rief ich meinen Vater an, der nicht mehr mit meiner Mutter spricht. Aber sie sind nicht im Streit. Sie haben einfach nach ihrer Trennung vor ein paar Jahren beschlossen, keinen Kontakt mehr zu halten. Mein Vater ist Türsteher in einem Club, aber er war an diesem Abend nicht im Dienst. Dennoch rief ich ihn an und bat ihn, einfach dorthin zu fahren, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung war. Mein Vater merkte sofort an meiner zitternden Stimme, dass ich panisch, ängstlich und hilflos war. Es war 1 Uhr morgens und ich bekam weder von meiner Mutter noch von meinem Vater eine Antwort auf das Telefon. Ich war krank vor Sorge und hoffte, dass Jeremy nicht um die Ecke gewartet hatte und meiner Mutter etwas angetan hatte, als sie abschloss. Um 1.30 Uhr rief meine Mutter schließlich weinend an. Während sie abschloss, war Jeremy mit 3 anderen Männern in einem Auto vorgefahren und hatte sie aufgefordert, einzusteigen. Meine Mutter lehnte seine Annäherung ab und er stieg aus dem Auto, kam auf sie zu und sagte ihr, dass er es ihr nicht noch einmal sagen würde. Er sagte, sie hätte seit dem Einchecken letzten Abend mit ihm geflirtet und ihn geärgert. Sie sagte Jeremy, dass das völliger Quatsch sei und sie überhaupt kein Interesse an ihm hatte. Als Jeremy näher kam, konnte sie starken Alkoholgeruch wahrnehmen. Als Jeremy versuchte, meine Mutter zu ergreifen, fuhr mein Vater hinter dem Auto vor und hupte. Das veranlasste Jeremy, ins Auto zurückzukehren und meiner Mutter zu sagen, dass er wisse, wo sie wohne und auf sie warten würde. Das Auto schoss davon. Mein Vater stieg dann aus seinem Auto und sagte ihr, dass ich ihm gesagt hatte, er solle nach ihr sehen. Da sie Angst hatte, alleine nach Hause zu gehen, bat sie meinen Vater, sie bei meiner Großmutter abzuladen, weil sie nicht alleine sein wollte. Nach dieser Nacht haben wir Jeremy nie wieder gesehen, aber meine Mutter hat einen Bericht bei der Polizei über ihn gemacht und ihnen einen vollständigen Bericht über das Geschehene gegeben, aber sie hat noch nichts von ihnen gehört. Ich bin einfach so erleichtert, dass mein Vater zur Bar gekommen ist, als er es tat, denn Jeremy hätte meine Mutter leicht in dieses Auto bekommen, da sie nur sehr klein ist, 1,57 Meter und etwa 55 Kilogramm. Ich hoffe nur, dass dieser Mistkerl das bekommen hat, was ihm zusteht und hinter Gittern sitzt. Meine Mutter ist ziemlich schwer von diesem Vorfall betroffen und fühlt sich erst jetzt wieder wohl, wenn sie allein zu Hause ist. Also Jeremy, ich hoffe, du verrottest in der Hölle und lass uns nie, nie wieder aufeinandertreffen. Vor 1 Jahr entschied ich mich, einen Wochenendtrip zu machen. Die Arbeit war besonders intensiv und meine Freizeit quasi nicht vorhanden, also dachte ich, dass ich ein paar Tage frei nehmen sollte, weg von den unaufhörlichen E-Mails und Nachrichten vom Büro. Ich bin nicht gerade jemand, der oft Urlaub macht und normalerweise brauche ich nur etwas Zeit ohne Technologie, kombiniert mit einem schönen Wanderweg. Also wählte ich eine Stadt auf einem Berg südlich von meinem Wohnort, da ich dachte, dass 2 Tage dort genug sein würden, um mich zu erfrischen. Die Fahrt dorthin war lang und mühsam, aber mit gelegentlich schönen Ausblicken hier und da. Es dauerte etwa 4 Stunden, um den Berg zu erreichen, und obwohl es stockdunkel auf der Straße war, konnte ich daran erkennen, dass ich dort war, weil die Luft zunehmend kälter wurde. Ich war mir nicht einmal sicher, ob ich am richtigen Ort war, bis ich mein GPS einschaltete. Zuerst zeigte meine Route noch 2 Stunden bis zum Ziel, aber dann änderte sich die Anzeige plötzlich auf 30 Minuten bis zum Hotel, das ich gebucht hatte. Verwirrt, weil ich mir sicher war, dass es noch mindestens 2 Stunden dauern würde, dachte ich einfach, dass ich mich verrechnet hatte und das GPS eine schnellere Route gefunden hatte. Selbst als ich die Stadt erreichte, war ich mir nicht sicher, ob ich am richtigen Ort war, da die Lichter größtenteils aus waren und ich nur so weit sehen konnte, wie meine Scheinwerfer vor mir leuchteten. Ich hielt erst an, als die »Sie haben ihr Ziel erreicht« Benachrichtigung vom GPS ertönte und ich vor einem durchschnittlich aussehenden Gebäude stand. Ich schaute auf mein GPS, aber es zeigte keinerlei Sehenswürdigkeiten in der Nähe an. Kein Hotelname, keine Straßen, nichts. Ich schob es auf ein schlechtes Signal und warf einen weiteren Blick auf das Gebäude. Es sah ein bisschen aus wie das Hotel, das ich gebucht hatte, aber ich überlegte, dass es überhaupt nicht wie auf den Bildern war, die ich gesehen hatte. Viel zu müde von der Fahrt, um mir Sorgen zu machen, parkte ich mein Auto, nahm meine Sachen und ging hinein. Das Innere schien angenehm genug, wenn auch ein wenig beengt aufgrund der schmalen Gänge.
»Hallo?«
Ich lächelte der Dame an der Rezeption zu. »Ich habe eine Reservierung.« »Ja, Sie stehen auf der Liste. Willkommen. Bitte unterschreiben Sie hier und ich zeige Ihnen Ihr Zimmer.« Die Dame wechselte von einem »Ich könnte jetzt schlafen« Zustand zu einem »Ich bin so freundlich« Lächeln. Ich unterschrieb die Papiere und wurde in mein Zimmer im 4. Stock geführt. Das Zimmer selbst sah ziemlich luxuriös aus und stand im Kontrast zur äußeren Erscheinung des Hotels. »Wenn Sie etwas brauchen, ist immer jemand an der Rezeption.« Die Empfangsdame lächelte wieder und ging. Ich schaute aus dem Fenster, versuchte den Ausblick zu genießen, aber es war sinnlos. Alles rund um das Hotel war stockdunkel. Ohne weiter darüber nachzudenken, ließ ich mich aufs Bett fallen und entschied mich zu schlafen, zum ersten Mal seit Jahren ohne einen Wecker zu stellen. Ich war entschlossen zu schlafen, bis mein Rücken wehtat. Irgendwann in der Nacht hörte ich Geräusche aus dem Flur vor meinem Zimmer. Es klang nach Schritten und Kichern. Ich nahm mein Handy und schaute, es war 4.30 Uhr morgens. Was zum Teufel machten Kinder um diese Uhrzeit? Ich ignorierte es und versuchte wieder einzuschlafen. Gerade als ich dabei war einzudösen, wurde ich durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Ich öffnete die Augen, hellwach, starrte durch die Dunkelheit auf den Kleiderständer vor der Tür, den ich kaum erkennen konnte. Ich hielt den Atem an, versuchte noch mehr Geräusche zu hören, halb faul und halb ängstlich, aufzustehen und nachzusehen, was dieser Knall war. Ich hörte wieder ein gedämpftes Kichern und begann mich an diesem Punkt zu ärgern. Trotzdem starrte ich weiterhin auf den Kleiderständer, bereit aufzustehen und den Kindern eine Ansage zu machen, wenn sie weitermachten. Etwa 2 Minuten vergingen und es passierte nichts. Ich seufzte erleichtert und schloss wieder die Augen. Aber aus irgendeinem Grund hatte ich dieses nagende Gefühl, dass ich nicht loswerden konnte. Ich fühlte mich angespannt, sogar verunsichert. Ich öffnete wieder die Augen und schaute zum Kleiderständer. Nichts. Es war wohl nur meine Fantasie. Und dann erinnerte ich mich an etwas, das mir kalte Schauer über den Rücken jagte. Als ich ankam, war da kein Kleiderständer. Langsam wandte ich meinen Blick nach links und sah, dass meine Jacke auf dem Stuhl lag. Panisch schaute ich wieder zum Kleiderständer. Mein Herz pochte heftig in meiner Brust. Das war kein Kleiderständer. Es war ein verdammter Mensch. Was ich als den oberen Teil des Ständers wahrgenommen hatte, war tatsächlich ein Gesicht, ein weit aufgerissenes, grinsendes Gesicht mit Zähnen, und es starrte mich direkt an. Ich wagte es nicht, mich zu bewegen. Ich war so erstarrt vor Angst, dass ich nur noch den ohrenbetäubend lauten und schnellen Schlag meines Herzens hörte. Und dann hörte ich wieder dieses Kichern, gedämpft, fast so, als käme es gar nicht aus dem Raum, aber es kam zweifellos aus dem Mund dieses Wesens. Ich lag einfach da, während dieses Ding sich begann, langsam über den Raum in Richtung des Fensters auf meiner linken Seite zu bewegen. Jetzt konnte ich seine ganze Gestalt sehen. Der Kopf war rund und behielt das blutgefrierende Grinsen die ganze Zeit bei. Der Körper stand unnatürlich auf einem sehr dünnen und langen Körper. Das Wesen selbst war so groß, dass es seine Knie beugte und seinen knochigen Rücken nach vorne krümmte, während es ging. Jeder Schritt so langsam, dass seine blassen Arme an den Seiten hingen. Nachdem, was wie eine Ewigkeit schien, erreichte es das Fenster und blieb dort stehen, starrte nach draußen und stieß ein weiteres Kichern aus. Ich konnte sein Spiegelbild im Fenster sehen, das wie erstarrt dastand. Immer noch grinsend, immer noch mit weit aufgerissenen Augen, einfach nur stehend, einen Punkt anstarrend. Ich wusste, dass ich raus musste. Es war jetzt oder nie. Ganz langsam, sehr langsam begann ich mich vorzubereiten, aus dem Bett zu springen, ohne meine Augen für eine Sekunde von dem Wesen abzuwenden. Ich hielt den Atem an, bewegte meine Beine in Richtung Rand und bereitete mich darauf vor, mich mit meinen Händen abzustützen. Und dann ließ das Wesen ein weiteres gedämpftes Kichern los, das mich in meiner Position erstarren ließ. Dieses Kichern war anders. Es war länger, tiefer, mehr kehlig. Und während das Wesen kicherte, drehte es langsam seinen Kopf leicht nach links, begleitet von einem unnatürlichen Knirschen, und bewegte seinen Blick entsprechend. Das Spiegelbild im Fenster stoppte seine Bewegung in dem Moment, als sein Blick direkt auf mich fiel, und als es das tat, hörte das Kichern plötzlich auf. Es war nur noch Totenstille, und mein Blick traf den des Wesens, ohne dass einer von uns blinzelte. Das war alles, was ich ertragen konnte. Meine Überlebensinstinkte setzten ein, und ich stürmte aus dem Raum, hörte, wie das Wesen jetzt noch bösartiger kicherte, fast wie eine Hyäne. Als ich durch das Hotel rannte, konnte ich nicht anders als zu bemerken, dass das gesamte Innere jetzt alt, verfallen und staubig war. Es waren keine Lichter mehr da. Es war, als wäre ich in einem völlig anderen Gebäude. Ich hielt nicht an, als ich diesen verdammten Ort verließ. Ich hielt nicht an, als ich mein Auto erreichte. Ich hielt nicht an bis zum Morgen, als der Adrenalinschub endlich nachließ. Auf dem Rückweg spielte mein GPS verrückt, also hielt ich an einer Tankstelle an, um nach dem Weg zu fragen. Was der Angestellte mir dort sagte, erschütterte mich bis ins Mark. Als ich ihm erzählte, dass ich aus dieser Stadt kam und nach dem Weg nach Hause suchte, schüttelte er den Kopf und sagte, dass ich mich irren müsse, da die Stadt, die ursprünglich mein Ziel für den Urlaub war, mindestens 3 Stunden entfernt war von dem Ort, an dem ich die Nacht verbracht hatte. Er sagte, dass dort früher ein kleines Hotel gewesen sei, aber es vor etwa 20 Jahren aufgrund unbekannter Gründe geschlossen wurde und seitdem verlassen war. Ich habe nie ganz verstanden, was in dieser Nacht passiert ist, und ich konnte mich nie dazu bringen, danach zu suchen. Wenn meine Freunde und Kollegen davon sprechen, einen Urlaub in dieser Stadt zu machen, tue ich einfach so, als würde ich den Ort nicht gut kennen, weil es schon so lange her ist, obwohl sie merken, dass etwas nicht stimmt. Das war vor über einem Jahr, und seitdem habe ich keinen Urlaub mehr gemacht, außer an freien Tagen, an denen ich einfach zu Hause bleibe. Ich kann nicht mehr ohne Licht schlafen, und manchmal, mitten in der Nacht, wache ich mit schnellem Herzschlag auf, immer noch mit diesem gedämpften Kichern. Mein Job erfordert, dass ich oft geschäftlich unterwegs bin. Ich mag die Arbeit. Ich mag es, neue Leute zu treffen. Ich mag es, neue Städte zu besuchen. Aber für diese Geschichte ist das weder hier noch da. Ich war gerade in Chicago angekommen und hatte mich in einem Ort einquartiert, den man wohl als hochklassig bezeichnen könnte. Persönlich würde ich niemals das exorbitante Geld für solche Sachen ausgeben, aber wenn die Firma zahlt, werde ich mich nicht beschweren. Eines Nachts kam ich betrunken zurück, nachdem ich mit Kunden ausgegangen war. Irgendwann in den frühen Morgenstunden ging ich ins Badezimmer und rutschte auf etwas Wasser aus, fiel in den Zwischenraum zwischen Toilette und Dusche. Ich streckte meinen Arm aus, aber er ging tatsächlich direkt hindurch. Ich verstand nicht, warum ein so schicker Ort so zerbrechliche Materialien für seine Zimmer verwendete, aber diese Eigenart schien wirklich nicht richtig zu sein. Der Sturz war nicht allzu hart. Ich konnte nicht verstehen, warum es so leicht kaputt ging. Ich trat zurück und starrte auf das klaffende, neu entstandene Loch. Nun, ich war mir nicht genau sicher, wie Hotels im Hinblick auf den Raum zwischen den Zimmern gebaut sind, aber ich nahm an, dass sie nebeneinander gebaut waren. Wenn dem so war, dann musste jetzt ein Loch im Schrank meines Nachbarn oder so etwas sein, was ziemlich besorgniserregend war. Es war verdammt spät, also beschloss ich, bis zum Morgen zu warten, um ihnen davon zu erzählen, damit sie nicht ausflippen und denken, ich wäre ein komischer Idiot, der Löcher in die Wände macht. Der Morgen kam und ich klopfte an ihre Tür. Sie öffneten und waren größtenteils verständnisvoll über das, was passiert war. Sie gingen durch jedes ihrer Zimmer, aber es war kein Loch zu sehen. Okay, dachte ich mir, da muss ich mir wohl keine Sorgen machen. Aber ich musste es trotzdem der Rezeption oder so erzählen. Ich war jedoch nicht wirklich darauf vorbereitet, für die Schäden zu bezahlen. Hört auf, so verdammt geizig mit eurem Gebäude zu sein, wisst ihr? Ich entschied mich jedoch, es bis nach Abschluss meiner Arbeit aufzuschieben. Am nächsten Abend kam ich zurück und schaute mir das Loch noch einmal an. Es war wirklich groß. Aus Neugier holte ich mein Handylicht und leuchtete hindurch. Wenn das nicht zu einem Raum führte, was war es dann? Einfach nur ein leerer Raum dazwischen? Das erste, was ich sah, war ein altaussehendes Notizbuch, das dort lag. Interessant. Ich griff hinein und nahm es auf, wischte eine dünne Staubschicht ab. Es sah nicht besonders aus. Einfach ein rotes Notizbuch, das man wahrscheinlich überall kaufen kann. Aber der Inhalt war beunruhigend. Es waren einfach Seiten und Seiten von hastig gekritzeltem Unsinn. Zumindest dachte ich, dass es das zuerst war. Es war definitiv ein Muster in den chaotischen Symbolen auf den Seiten. Eine andere Sprache? Vielleicht? Ich wusste es nicht. Gelegentlich gab es auch Diagramme. Diese waren leichter zu verstehen, aber immer noch recht kryptisch. Sie sahen aus wie detaillierte Skizzen eines Gebäudes. Nach ein paar Sekunden des Durchblätterns kam ich zu dem endgültigen Schluss, dass es das Hotel war. Was meine Aufmerksamkeit erregte, war der 15. Stock, der klarer beschriftet war als die anderen. Da war eine Treppe, die von einem der Zimmer herabführte und durch den darunterliegenden Boden schnitt. Es zeigte nicht wirklich oder beschrieb, wohin sie führen sollte. Das einzige Wort am Ende der Treppe war Zone CKX9. Nun, ich bin mir nicht sicher, wie viele Nein-Situationen du schon erlebt hast, aber das war definitiv eine. Trotzdem schaute ich weiter durch das Loch, falls es noch etwas anderes gab. Und es gab tatsächlich noch etwas. Mit verstreuten, abgebrannten Kerzen drumherum schien es eine Falltür zu geben. Mein Blut gefror ein bisschen. Sollte ich daraus schließen, dass es zu einer verdammten Treppe führte? Im 15. Stock? Schließlich zwang ich mich irgendwie darüber zu lachen. Ich meine, das konnte doch nicht wahr sein, oder? Ich traf eine Entscheidung, genau in diesem Moment. Ich begann, die Wand noch mehr abzureißen, nur damit ich genug Platz hatte, hindurchzukriechen, in den versteckten Raum. Es war wirklich nicht größer als ein begehbarer Kleiderschrank. Unmöblierte Holzböden, Wände und Decken, mit dieser seltsamen Falltür in der Mitte. Ich zögerte einen Moment, bevor ich es öffnete. Ich meine, wenn es tatsächlich eine Treppe gab, dann gab es keinen Höllenweg, dass ich da runtergehen würde. Ich griff nach unten und packte den Metallgriff. Ich suchte nach einem Schloss, aber es war keines da. Schließlich hob ich es an, ohne wirklich zu wissen, was mich erwartete. Zuerst war da nur Dunkelheit. Und dann leuchtete ich mit meinem Licht nach unten. Treppe. Unfassbarerweise gab es eine Treppe. Es schockierte mich so sehr, dass ich instinktiv die Falltür wieder schloss. Ich saß einen Moment da, verblüfft. Ich begann zu glauben, dass es einfach eine seltsame Illusion war. Damit im Hinterkopf öffnete ich es wieder und steckte vorsichtig meine Hand hinein. Keine feste Oberfläche. Es waren wirklich Treppen. Die nächsten Stunden verbrachte ich damit, herauszufinden, was sich unter meinem Zimmer befinden könnte. Ich fragte herum, recherchierte und ging sogar eine Etage runter, um es selbst zu sehen. Aber alles ergab dasselbe Ergebnis. Es sollte einfach nur ein weiteres Zimmer sein. Ich klopfte an die Tür der Person, von der ich dachte, dass sie direkt unter mir war, aber niemand antwortete. Ich recherchierte sogar online, keine ähnlichen Erfahrungen wie meine. In dieser Situation tat ich das Einzige, was ich für angemessen hielt. Ich ging in das Zimmer meines Kollegen Jacob und erzählte ihm davon. Zuerst war er ein wenig verärgert, dass ich um 1 Uhr nachts an seine Tür klopfte. Aber ich wusste, dass er interessiert sein würde. Er war einer dieser draufgängerischen, paranormalen Enthusiasten. Manchmal etwas nervig, aber ich würde sagen, wir waren genug befreundet. Nachdem ich ihm die Situation erklärt hatte, stieß er ein skeptisches und etwas nerviges Lachen aus. Trotzdem entschloss er sich, sich das anzusehen. Auf dem Weg nach oben war ich ein wenig besorgt, dass es so eine Situation werden würde, in der es verschwindet oder irgendein Mist passiert. Aber als wir in meinem Badezimmer ankamen, war es immer noch da. Immer noch genauso seltsam wie zuvor. Als ich es öffnete und die Treppe offenbarte, konnte ich einen Ausdruck des reinen Schocks auf seinem Gesicht sehen. Ich bezweifle, dass er jemals wirklich etwas Paranormales erlebt hatte, trotz der Geschichten, die er immer erzählt. Dies war Neuland für uns beide. Wir grübelten noch ein paar Stunden, ob wir runtergehen sollten oder nicht. Naja, eigentlich war es nur Jacob, der versuchte, mich zu überreden, mit ihm runterzugehen. Komm schon! Ich erinnere mich, dass er mir das gesagt hat. Was für eine verdammte Geschichte! Aus welchem Grund auch immer, er bestand darauf, diesen verrückten Mist durchzuziehen. Schließlich stimmte ich zu, etwa 10 Stufen hinunterzugehen, und dann sofort wieder nach oben, nur um zu sehen, was da los war. Wir schalteten unsere Taschenlampen ein und er ging zuerst. Sobald mein Körper in was auch immer für einen heilen Ort das war hinabstieg, konnte ich spüren, wie sich die Atmosphäre um mich herum veränderte. Schwer zu erklären, aber es war nicht so, wie wenn deine Ohren in großer Höhe knallen. Es war etwas anderes. Ich ging die 10 Stufen hinunter, die ich vorher versprochen hatte, bevor ich stoppte und meine Umgebung analysierte. Es war nicht so, als könnte ich viel sehen. Es war einfach dunkel. Unvorstellbar dunkel. Ich beobachtete, wie Jacob immer weiter hinunterging. »Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist?«, fragte ich ihn.
»Das ergibt keinen Sinn.«
Er ging wahrscheinlich noch etwa 8 Stufen weiter als ich, bevor er sich umdrehte.
»Alter, das ist verrückt. Kommst du mit?«
»Verpiss dich«, sagte ich. »Was für ein Ort ist das?« Als ich das sagte, veränderte sich sein Gesichtsausdruck. »Was?«, fragte ich ihn.
»Hörst du das?«,
antwortete er. Ich strengte meine Ohren an, versuchte herauszufinden, worauf er anspielte. Es war schwach, aber... da. Wasser? Ich konnte nicht wirklich sagen, ob es mehr so klang, als würde jemand durchs Wasser waten oder ob sie einfach schwimmen würden. Aber es war extrem weit unten, was mich fragte, wie tief dieser Ort wohl war. Und dann tat Jacob das dümmste verdammte Ding, das man in dieser Situation tun konnte. Er schrie, »Wer ist da?« Und in der nahezu völligen Stille dieses scheinbar riesigen Raums hallte es wie die Hölle. Danach war es ruhig. Ruhig. Keine Bewegung mehr. Was auch immer da unten war, hatte reagiert. Was als nächstes passierte, hätte mich fast zu Tode erschreckt. Schwere, nasse Schritte begannen, die Treppen hinaufzusprinten. Zuerst waren sie noch schwach, aber sie nahmen mit unheimlichem Tempo zu. Jacob und ich folgten, kletterten so schnell wie möglich wieder nach oben. Wir stolperten zurück in den Raum und schlossen die Tür hinter uns. Sobald wir das taten, hörten die Schritte wieder auf. Aber wir hatten noch nicht unsere Ruhe. Es gab kein Schloss und die Tür war nicht so schwer. Jacob schob schnell den Couchtisch durch das Badezimmer zurück in den versteckten Raum und stellte ihn umgekehrt über die Falltür. Danach standen wir einfach nur da, atemlos. Wir sahen uns an, beide wahrscheinlich auf der gleichen Seite. Es waren noch 3 Tage auf dieser Reise. Ich habe in dieser Nacht nicht wirklich viel geschlafen, selbst mit der Schublade, die die Badezimmertür blockierte. Ich wünschte fast, ich hätte das Buch da unten mitgenommen. Vielleicht hätte ich es weiter analysieren können, um mögliche Antworten zu finden. Aber aus offensichtlichen Gründen glaube ich nicht, dass es eine gute Idee wäre, jetzt noch einmal darunter zu gehen. Es begann in einer Nachtschicht bei der Arbeit. Ich arbeitete als Rezeptionist in einer bekannten Hotelkette. Es war ein großartiger Job, um Menschen zu beobachten, aber schrecklich in Bezug auf den Lohn. Es ist erwähnenswert, auch wenn das nicht der Grund war, warum ich gekündigt habe. Das Hotel lag in einem rauen Stadtteil. Es war eines, das häufiger für Geschäftsaufenthalte und Besuche bei Familie oder Freunden genutzt wurde. Es gab fast keine Touristen in der Gegend, selbst im Sommer. Es war ein öder, gescheiterter Ort, der durch die Einkünfte der Bar ergänzt wurde, die zu einem großen Treffpunkt für Einheimische geworden war. Das bedeutete, dass es oft Kämpfe in der Lobby gab, durchziehende Leute, die aggressiv nach einem kostenlosen Zimmer fragten, und Drogenhändler, die versuchten, Zimmer für ein paar Stunden zu mieten. Kurz gesagt, ich war nicht ungewohntes Zeug, aber nichts davon war so wie das hier. Es war wenige Minuten vor der Check-in-Frist an einer ungewöhnlich ruhigen Nacht, als eine Familie hereinkam. Sie waren ein wahres, ideales Kernfamilienbild. Mutter, Vater, Tochter und Sohn, alle perfekt gekleidet, als ob sie zum Golfen gingen, obwohl es fast Mitternacht war. Normalerweise war der späte Check-in sehr anders. Ich mag es nicht zu urteilen, aber es wäre keine Lüge zu sagen, dass die meisten oft betrunken, unter Drogen oder mit einem markanten Abzeichen, wo sie ihren Ehering abgenommen hatten, bezahlten, um eine Nacht mit einem schönen Mädchen zu verbringen. Tatsächlich glaube ich nicht, dass ich jemals eine Familie von 4 Personen zu dieser Zeit gesehen habe.
Die Familie hatte kein einziges Gepäckstück bei sich und alle lächelten leer. Sofort fand ich etwas an ihnen seltsam, etwas Unheimliches, das mir die Zähne aufeinander beißen ließ. Sie reservierten ein Zimmer für eine Nacht unter dem Namen Marley. Nur der Mann sprach und sagte, sein Name sei Bob. Super, dachte ich, da ist ja ein Humor. Vielleicht sind sie einfach ein bisschen müde. Ich lachte, aber er verstand den Witz nicht. Es schien, als hätte er keine Ahnung, warum ich lachte. Wer hat nicht von Bob Marley gehört? Besonders mit einem Namen wie Bob verdammte Marley. Die anderen drei blieben ebenfalls still, was die unangenehmste Atmosphäre schuf, in der ich je gearbeitet hatte. Verlegen beendete ich ihren Check-in und gab ihnen eine kurze Ansprache über die Hotelservices, darunter ein Pool, Spa, Fitnessraum und ein Shuttlebus-Service zum nahegelegenen Bahnhof. »Haben Sie Pläne, während Sie hier sind?«, fragte ich, wie ich es bei jedem Gast tue. »Keine Pläne.« Bob scannte mein Hemd nach meinem Namensschild. »Kelly.« Sobald er mich angesprochen hatte, ging er wieder in eine statische Position. Ein unnatürliches Lächeln war immer noch auf seinem Gesicht. Seine Frau war genauso, starrte mich leer an, als ob an der Wand hinter meinem Kopf etwas wirklich Interessantes wäre. Ich begann innerlich den Verstand zu verlieren. Was mich jedoch wirklich beunruhigte, waren die Kinder. Sie waren jung, vielleicht 5 und 7, und sie hatten sich ebenfalls nicht bewegt. Sie rannten nicht in der Lobby, stritten sich nicht um ein Spielzeug oder zogen nicht an den Kleidern ihrer Eltern, um ins Bett zu gehen. Sie standen mir gegenüber in Strickwesten, identischen Lächeln wie ihre Eltern und mit den Händen hinter dem Rücken. Gruselige kleine Mistkerle. Ich begann, die Lobby zu durchsuchen, in der Hoffnung, dass ich nicht alleine mit einer Familie von totalen Freaks war. Die Bar hatte gerade geschlossen und alle Stammgäste waren verschwunden. Nicht einmal ein Reinigungskraft war in Sicht. Ich räusperte mich und versuchte, ruhig zu bleiben, mit einem gezwungenen Lächeln im Gesicht, als ich Bob seinen Schlüssel übergab. »Sie sind in Zimmer 502, durch diese Tür, und dort ist ein Aufzug. Sie wollen den 3. Stock, und Zimmer 502 ist direkt nach der 1. Tür auf der linken Seite. Genießen Sie Ihren Aufenthalt.« Ich holte tief Luft und sah auf meinen Computer, um anzuzeigen, dass es Zeit war, dass sie in ihr Zimmer gingen. Aber sie bewegten sich nicht. Die verdammten Idioten standen einfach da, leer und still mit diesen dummen, verdammten Lächeln. Möchten Sie, dass ich Ihnen helfe, es zu finden, Sir?«, fragte ich. »Nein, danke, Kelly. Könnten wir bitte ein Getränk haben? Wir sind verdammt durstig.« Ich blickte zurück zur leeren Bar, die mit Rollläden versehen war, um den Alkohol vor den Menschen zu schützen, die in den Dämmerstunden hereinkamen. »Es gibt einen Kühlschrank in Ihrem Zimmer. Wenn Sie hinaufgehen, er ist mit Wasser und Erfrischungsgetränken bestückt.« Ich hielt den Atem an, wartete darauf, dass sie sich umdrehen und zur Tür gehen würden, aber sie taten es nicht. Sie schauten weiter zu mir, während ich versuchte, einen heimlichen Weg zu finden, um dem Türsteher zu signalisieren, dass ich in Schwierigkeiten war, ohne sie zu alarmieren. Ich hatte schon so oft nach einem verdammten Panikknopf unter dem Schreibtisch gefragt und die Firma hatte immer noch keinen besorgt. Während mein Herz in meiner Brust pochte, verfluchte ich sie. Nach dem, was sich wie Minuten stillen Starrens anfühlte, sprach Bob schließlich. »Nur ein erschreckendes Wort, wohlgemerkt.« »Nein.« »Was sollte ich mit dem anfangen?« »Nein.« »Was meinte er mit Nein?« »Die Bar ist geschlossen, Sir. Sie müssen in Ihr Zimmer gehen, wenn Sie ein Getränk möchten.« »Nein.« »Wieder.« Nur diesmal kam es von der Frau. Ihre Stimme war rau, als hätte sie 1000 Jahre nicht gesprochen und stattdessen Kettenraucherei bevorzugt. »Ma'am, es tut mir leid, aber ich kann nichts tun. Ich begleite Sie gern zu Ihrem Zimmer, aber ich muss den Türsteher bitten, den Schreibtisch zu übernehmen.« »Nein.« Diesmal war es die Tochter. Diesmal lächelte sie nicht. »Wie kann ich Ihnen allen helfen?«, murmelte ich, während die Angst mir den Rücken hinaufkroch. Ein Grinsen breitete sich wieder auf dem Gesicht des kleinen Mädchens aus und ich schob meinen Stuhl ein Stück zurück mit meinen Füßen. Die Drehtür begann sich zu bewegen. »Kel, bitte sag mir, dass ich nicht zu spät für die Bar bin.« Es war die Stimme eines harmlosen Störfaktors. Jasper. Jasper war ein lokaler Alkoholiker, der jeden Abend ins Hotel kam, um seiner lieblosen Ehe zu entfliehen. Nervig, aber angenehm. Und jemand, für den ich die Regeln gerne beugte, um ihm außerhalb der Öffnungszeiten einen Kaffee zu machen, damit er wieder nüchtern wurde.
Jasper, hi. Ich bin gerade mit einigen unserer Gäste beschäftigt. Setz dich hin und ich bin gleich bei dir.
Ich hoffte, dass die Familie sich mit Jasper hier vielleicht verziehen würde. Ich war auf dem Holzweg. Wirst du ihm ein Getränk geben? Fragte Bob, scheinbar näher am Schreibtisch als vorher.
Nein, Sir. Getränke sind, wie ich schon sagte, in Ihrem Zimmer.
Was meinst du mit Nein, Cal? Bitte, ich werde mich benehmen. Versprochen,
schrie Jasper aus dem Hintergrund, ohne die unterschwelligen Notrufe zu bemerken, die ich versuchte, ihm zu senden.
Ich verfluchte ihn. Warum musste er zu betrunken sein, um zu merken, dass ich in Schwierigkeiten war?
Die Kinder drehten sich um, ihre Hände nun sichtbar, während sie hinter ihrem Rücken blieben, und sie gingen auf Jasper zu.
»Hey, was macht ihr beiden hier so? Nein! Nein!«
Es ging alles so schnell. Die Kinder sprangen mit dem Gesicht zuerst auf Jasper und die Eltern blieben am Schreibtisch, starrten mich an und hielten mich mit Angst paralysiert. Blut flog überall. Sie zerrissen ihn mit ihren Zähnen und ich schrie. Ich schrie so laut, dass George, der Türsteher, in das Durcheinander rannte und von den beiden gierigen Wesen überrascht wurde, die sich dann auf ihn stürzten. Nie einmal ließen sie ihre Hände los. Sie bewegten sich auf eine Weise, die die Gesetze der Physik selbst herausforderte. Sie duckten sich, mit ihren Gesichtern als tödliche Waffe, wie Vögel, die ihr Opfer picken. Ich versuchte, ein klares Bild ihrer Gesichter zu bekommen, aber ich konnte mich nicht bewegen. George erschoss eines der Kinder im Tumult, das gruselige kleine Mädchen. Es wurde einen Moment lang still, und die Aufmerksamkeit der Eltern richtete sich endlich von mir ab. In diesem Moment wurde bestätigt, dass sie definitiv keine Menschen waren, und wir waren erledigt. Es quietschte und schrie auf dem Boden, während ein dunkles Flüssigkeit aus der Wunde sickerte. Es war schon früher im Foyer schlecht geworden, aber nie so schlecht. Ich fühlte mich, als würde ich ohnmächtig werden. Bob ging auf George zu, der vor Schock erstarrt war, löste seinen verschränkten Fingergriff hinter seinem Rücken und streckte sich aus, um George den Kopf abzureißen. Einfach so. Er rollte über den Foyerboden und ich begann in Panik zu geraten. Während ich heftig atmete, sah ich, wie die Frau sich ihrer Familie um die Leiche der Tochter anschloss. »Wir wollten nur ein Getränk«, sagte Bob, und sah mich mit dem gleichen Lächeln an, mit dem er das Gebäude betreten hatte, und Tränen in den Augen für seine Tochter. Die Frau hob Jasper auf und riss ein Loch in seinen Torso, zog ein Organ heraus, ich schätze, es war sein Magen, weil als sie es in den Mund ihres Sohnes quetschte, gelbliche Flüssigkeit herauskam. »Wir bleiben heute Nacht nicht«, sagte Bob, während er das kleine Mädchen aufhob und den Schlüssel, den ich ihm gegeben hatte, auf mich warf, bevor er seine blutverschmierte Familie durch die Drehtür führte. »Es ist verdammt, ich weiß.« Ich rief sofort die Polizei, bevor jemand etwas sagt. Ich weiß nicht, wie ich es durch den Anruf geschafft habe, aber ich tat es. Ich saß da und wartete auf sie, den Zettel haltend, den Bob unterschrieben hatte. Herr Marley. Ich hatte das und das CCV, an dem ich festhalten konnte. Sie mussten mir glauben. Aber die Marleys tauchten nicht im CCV auf. Das Ereignis jedoch schon. Und die Polizei konnte verdammt nochmal nicht erklären, was George und Jasper in Fetzen riss oder was ich nahm und einen Schlüssel übergab. Aber sie hatten zwei grausige Leichen in der Hand und waren verzweifelt auf der Suche nach jemandem, dem sie die Schuld geben konnten. Sie konnten sich nicht an die Öffentlichkeit wenden. Die Details waren zu seltsam, um ein Spektakel zu werden, also findet man keine Artikel darüber im Netz. Sie versuchten es mir anzulasten, aber das Filmmaterial bewies, dass ich es nicht gewesen sein konnte. Ich verbrachte Monate in langen Interviews, in denen sie versuchten, ein Geständnis von mir zu erzwingen. Sie machten sogar eine Handschriftenanalyse von Bobs Unterschrift, um zu beweisen, dass ich sie nicht gefälscht hatte.
Sie sagten mir, sie hätten nach der Familie gesucht, die ich als die Marleys beschrieben hatte. Der Beamte scherzte sogar, dass Bob Marley doch kein harter Kerl sein sollte, um ihn zu finden. Ironisch, oder? Und falsch. Sie fanden nichts. Ich wusste, dass sie nichts finden würden. Diese Menschen waren keine Menschen. Sie waren etwas anderes. Ich bin nie wieder in das Hotel zurückgegangen nach dieser Nacht. Wer würde das tun, oder? Es war eine Erinnerung, die ich vergessen wollte. Und lange Zeit kam ich fast dazu, es zu schaffen. Es sind nun 6 Jahre vergangen. Jedes Mal, wenn das Telefon klingelt, frage ich mich, ob es die Polizei mit einem Update ist. Aber dieser Teil wird jedes Mal kleiner. Ich hatte mich weiterentwickelt, ein Geschäft als Yogalehrerin angefangen und mein Bestes getan, um das Trauma hinter mir zu lassen. Das war bis letzte Woche, als ich eine Postkarte zu Hause erhielt. Auf der Vorderseite war ein Foto von einem gruseligen Fisch und auf der Rückseite war die vertraute Handschrift. Die Handschrift, die ich so lange angesehen hatte, nur um zu beweisen, dass mir das, was passiert war, real war. Hallo Kelly. Es ist eine Weile her, seit wir dich gesehen haben. Wir haben jetzt ein weiteres Kind, das Verlorene ersetzt. Sie ist so durstig. Wir kommen vorbei, um das Getränk abzuholen, das du uns noch schuldest. Bis bald. Die Marleys. Ich habe mich oft gefragt, warum sie mich nicht getötet haben. Und ich habe mich noch mehr gefragt, ob sie jemals zurückkommen würden. Jetzt weiß ich, dass ich richtig war, mich zu fragen. Es geschah alles, während ich auf dem Weg war, meine Eltern zu besuchen, um etwas Zeit fernab der großen Stadt zu verbringen. Meine Eltern waren immer Landmenschen, die es liebten, mitten in der Wildnis zu sein. Als ich die Autobahn entlangfuhr, begann es leicht zu regnen. Nichts, worüber ich mir wirklich Sorgen machte. Der Tank war noch voll. Meine Musik lief, es hätte viel schlimmer sein können. Aber es tat es. Ich und mein großes Maul, oder? Mein Auto machte Geräusche, die nicht normal klangen. Also es klang nicht wie ein Auto, das richtig funktionierte. Ich war kein Autoexperte, aber irgendetwas sagte mir, dass ich anhalten sollte. Ich trat frustriert gegen mein Auto, als ich fast alle meine Optionen ausgeschöpft hatte, um es wieder in Gang zu bekommen. Schließlich merkte ich, dass ich anfangen musste, zu Fuß zu gehen. Vielleicht jemanden finden konnte, der mir bei diesem Problem helfen konnte. Ich konnte meine Eltern nicht anrufen, weil mein Handy keinen Empfang hatte. Ich war mitten im Nirgendwo. Ich musste mich beeilen und vielleicht einen Ort finden, an dem ich die Nacht verbringen konnte. Vielleicht konnte ich das Autoproblem am nächsten Morgen regeln, wenn der Regen nachließ. Nach dem, was wie Stunden des Laufens schien, sah ich es. Das Hotel stand an einem einsamen Streckenabschnitt der Autobahn. Ein flackerndes Neonschild warf ein kränkliches Licht auf den leeren Parkplatz. An diesem Punkt war ich verzweifelt. Mein Auto war meilenweit von der nächsten Stadt liegen geblieben und der Regen hatte sich in einen Platzregen verwandelt, der mich bis auf die Knochen durchnässt hatte. Durch die Regenvorhänge hindurch ragte das Hotel wie ein dunkler blauer Fleck am Straßenrand und ich hatte keine andere Wahl, als Schutz zu suchen. Man sagt immer, dass man in der Rückschau alles klarer sieht, aber verzweifelte Menschen tun verzweifelte Dinge. Drinnen war es noch schlimmer. Die Lobby war düster, roch nach Schimmel und etwas leicht Metallischem. Die alte Frau am Empfang gab mir mit einem Lächeln, das ihre Augen nie erreichte, einen Schlüssel und murmelte: Zimmer 13. Das einzige, das wir heute Nacht haben. Danke. Es wird reichen. Zimmer 13. Die Zahl blieb mir im Kopf. Es fühlte sich unangenehm an, aber ich war erschöpft und kalt. Ich hatte keine Zeit, wählerisch oder nervös zu sein. Ich wollte einfach schlafen. Das Zimmer selbst war nicht besser als die Lobby, nackte Glühbirnen hingen von der Decke und das Tapetenpapier schälte sich in langen Streifen ab, wobei darunter dunkle Flecken sichtbar wurden. Aber es war ein Bett und an diesem Punkt hätte ich überall geschlafen. Ich warf die meisten meiner nassen Kleider auf den Boden, kroch unter die Decke und schloss die Augen. Versuchte nicht an den leichten, sauren Geruch zu denken, der vom Matratze aufstieg. Ich war noch nicht lange eingeschlafen, als das Kratzen begann. Zuerst war es leise. Ich dachte, es könnte der Wind sein, der gegen die alten Fenster rüttelte,
oder vielleicht ein Tier, das in den Wänden krabbelte. Ich drehte mich um, zog das Kissen über meinen Kopf, aber das Kratzen wurde lauter. Es kam von unter dem Bett. Da begann ich mich ein wenig unheimlich zu fühlen. Das Geräusch war zu gezielt, zu präzise, um von einem Tier zu stammen. Ich sagte mir, ich solle nicht nachsehen, im Bett bleiben und es ignorieren. Aber sobald ich das dachte, hörte das Kratzen auf. Ein paar Sekunden später verschob sich das Bett. Ich zitterte leicht von der plötzlichen Bewegung. Es war nicht viel, nur eine leichte Bewegung, als ob etwas oder jemand von unten nach oben drückte. Ich spürte, wie sich mein Magen verkrampfte, während ich völlig still lag, in der Hoffnung, dass das, was da unten war, nicht wusste, dass ich wach war. Doch dann, gerade als ich anfing, mich zu entspannen, hörte ich ein Flüstern. »Komm näher!« Ich kneifte die Augen zusammen, konnte kaum atmen. Das Flüstern kam wieder, rau und trocken, wie Papier, das in zwei zerreißt. »Komm näher! Ich muss dir etwas sagen!« Ich konnte mich nicht bewegen. Ich konnte nicht atmen. Es fühlte sich an, als ob Eis meine Adern füllte und mich an Ort und Stelle festfror. Dann kam ein langes, langgezogenes Seufzen von unter dem Bett, gefolgt von einem tiefen, höhnischen Lachen. »Gut, ich komme näher.« Das Bett stieß nach vorne und hieb so heftig zu, dass es mich hochhob. Und das war's. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich sprang heraus, kämpfte mich zur Tür, aber sie rührte sich nicht. Meine Hände zitterten so sehr, dass ich das Schloss nicht umdrehen konnte. Ich stolperte, spürte den wachsenden Druck hinter mir, als ob jemand nah genug stand, um mich zu berühren. Aber bevor ich mich umdrehen konnte, hörte ich die Stimme wieder, diesmal lauter, flüsternd direkt neben meinem Ohr. »Ich wollte, dass du es weißt. Es ist nicht dein Bett, in dem du schläfst.« Mein Atem stockte. Mein Herz hämmerte, als ich rückwärts stolperte und über meine eigenen Füße fiel. Ich stürzte gegen das Bett, erwartete fast etwas zu fühlen, das mich von unten ankratzte, aber da war nichts. Nur Stille und die tote, abgestandene Luft des Zimmers. In Panik riss ich die Schranktür auf, verzweifelt auf der Suche nach einem Versteck. Mein Verstand raste. Ich hatte kein Telefon, kein funktionierendes Telefon, keinen Weg, um Hilfe zu rufen. Und der Regen prasselte immer noch draußen, was mich weiter isolierte. Ich hockte mich in den Schrank, mein Herz pochte, versuchte meine Atmung zu beruhigen. Doch dann bemerkte ich den Geruch, ein dicker, süßlicher Gestank. Er war metallisch und feucht, jetzt, wo ich im Schrank war, stärker. Mein Magen zog sich zusammen, als ich nach unten sah. Dort, auf dem Boden, war ein dunkler, klebriger Fleck. Er sammelte sich unter einem paar Füßen, deren Haut blass und gesprenkelt war, sichtbar unter einem zerrissenen Kleid, das wie abgestorbene Blätter von der Gestalt hing. Es war eine Frau, ihr Gesicht verzerrt in einem stummen Schrei, ihre Arme in unnatürlichen Winkeln verdreht. Sie starrte geradeaus. Ihre glasigen Augen waren blind, oder zumindest dachte ich das. Während ich zusah, zuckten ihre Augen zu meinen, die Ecken ihres Mundes dehnten sich zu einem Grinsen. Und sie flüsterte, »Er mag es nicht, wenn du dich versteckst.« Ich stolperte rückwärts aus dem Schrank, mein ganzer Körper schrie wegzulaufen, aber ich konnte meine Augen nicht von ihr lassen. Sie lächelte immer noch dieses schreckliche, stille Grinsen, das schien, als würde es sich immer weiter dehnen. Ihre leblosen Augen fixierten mich. Mein Herz pochte, während ich mich zurückzog und tastend nach der Tür griff. Doch als meine Hand den Türknauf erreichte, war er eiskalt, so kalt, dass es brannte. Die Luft im Raum war dick, fast erstickend, als ob etwas von allen Seiten nach unten drückte. Ich zwang mich wegzusehen, versuchte erneut das Schloss, aber meine Finger waren steif und unbeholfen vor Kälte. Ich drehte und zog, doch das Schloss bewegte sich nicht, egal wie sehr ich zog. Ich war gefangen. Ich war jenseits von verängstigt. Ein schabendes Geräusch hallte aus dem Schrank. Ich wollte mich nicht umdrehen, aber ein Teil von mir musste es tun. Gegen jeden gesunden Menschenverstand warf ich einen Blick über meine Schulter. Die Frau im Schrank bewegte sich. Sie kroch auf mich zu, Zentimeter für Zentimeter. Ihre verdrehten Arme schrammten über den Boden, ihre Augen weit und leer. Während sie sich vorwärts zog, hinterließ sie dunkle Streifen auf dem Boden, eine Spur aus Blut oder etwas Dunklerem.
Ich habe auch versucht zu gehen, zischte sie, ihre Stimme rau und brüchig, als ob sie jahrelang nicht benutzt worden wäre. Er lässt dich nicht gehen. Er hält dich hier. Ich wich in die Ecke nahe der Tür zurück, fühlte die Wand kalt und rau gegen meine Wirbelsäule. Meine Kehle fühlte sich eng an. Mein ganzer Körper war wie erstarrt, während ich sie näher kommen sah. Ihre Augen, hohl und eingesunken, bohrten sich in mich. Voll von etwas, das ich nicht verstand. Wut, Verzweiflung, vielleicht sogar Hunger. Dann, nur wenige Zentimeter von meinen Füßen entfernt, stoppte sie. Ihr Kopf zuckte nach oben und ich spürte einen Schauer über meinen Rücken, als sich ihr Blick verschob. Nicht auf mich, sondern auf etwas hinter mir. Er ist hier, flüsterte sie, ein Zittern in ihrer Stimme. Er sieht immer zu. Ich wollte schreien, um aus diesem Albtraum zu entkommen, aber ein Geräusch hielt mich auf ein leises Quietschen, wie das langsame Stöhnen einer sich öffnenden Tür. Ich zwang mich, mich umzudrehen, und dort, in der schattigen Ecke des Zimmers, sah ich es. Eine Gestalt, groß und unmöglich dünn, mit Gliedmaßen, die zu lang und an den falschen Stellen verbogen waren, ihr Kopf in einem unnatürlichen Winkel geneigt. Sie war in zerrissenes, schwarzes Tuch gehüllt, das wie ein Leichentuch an ihrer Form haftete. Ihr Gesicht, es hatte kein Gesicht, nur eine glatte, blasse Oberfläche, ohne Merkmale, aber irgendwie mit Bosheit erfüllt. Die Gestalt bewegte sich nicht. Sie stand einfach da, eine kalte, hohle Präsenz, die die Luft aus dem Raum sog. Doch dann, langsam, hob sie eine Hand und deutete mit einem einzigen knochigen Finger direkt auf mich. »Er hat dich ausgesucht«, krächzte die Frau, ihre Augen weit vor Angst. Sie zog sich jetzt zurück, flüchtete in die Dunkelheit des Schranks. »Er wählt immer jemanden, und sobald er wählt, lässt er nie los.«
»Nein«,
flüsterte ich, das Wort war kaum hörbar.
»Nein, geh weg von mir, nein!«
Aber die Gestalt trat einen Schritt vor, der Raum wurde bei jeder Bewegung kälter, die Wände schienen sich zu schließen. Ich konnte fühlen, wie sie an mir zog, mich zu sich hinzog, wie eine unsichtbare Hand, die an meiner Brust zog. Meine Beine gaben nach und ich fiel auf die Knie, starrte zu diesem gesichtslosen Horror auf, der sich über mich beugte. Dann sah ich, wie sich das, was wie ihr Mund aussah, öffnete. Es öffnete sich nicht einfach. Es riss sich auf, als würde es sein eigenes Fleisch aufreißen. Es war in einem stummen Schrei geöffnet. Dann, in einer Stimme, die wie Nägel über Glas schabte, sprach es. »Bleib«, sagte es. Das Wort hallte und erfüllte den Raum. »Bleib. Für immer.« Mein Körper verkrampfte sich. Jeder Nerv schrie, dass ich laufen sollte, aber ich konnte mich nicht bewegen. Ich war wie eingefroren, gefangen unter diesem Blick oder was auch immer als Blick diente. Die Schatten um mich herum wurden dunkler und ich spürte ein Gewicht, das auf meiner Brust lastete und es immer schwieriger machte zu atmen. Ich versuchte zu schreien, um Hilfe zu rufen, aber kein Laut kam heraus. Der Raum drehte sich, die Dunkelheit kroch an den Rändern meines Blickfeldes und kurz bevor ich das Bewusstsein verlor, hörte ich ein letztes Flüstern, so leise, dass ich es kaum verstehen konnte. »Zimmer 13 braucht immer einen Gast.« Als ich aufwachte, war alles still. Ich lag mitten auf dem Boden, der abgestandene Geruch des Zimmers drang mir in die Nase. Mein Kopf pochte und jeder Zentimeter meines Körpers fühlte sich an, als wäre er unter einem Felsen zerquetscht worden. Für einen kurzen Moment dachte ich, vielleicht hätte ich das alles geträumt, dass es ein fiebriger Albtraum gewesen war. Aber dann sah ich mich um und das Zimmer war leer. Keine verzerrte Frau, keine gesichtlose Gestalt. Aber die Tür stand weit offen und draußen konnte ich das frühe Licht der Dämmerung durch die alten Hotelfenster sehen. Ich zögerte nicht. Ich rappelte mich auf, jeder Instinkt schrie, rauszukommen. Meine Kleidung war immer noch nass. Mein Auto war immer noch liegen geblieben, aber es war mir egal. Ich rannte aus dem Zimmer, den schmalen Flur entlang, durch die Lobby und hinaus auf den regennassen Parkplatz. Als ich taumelnd auf die Straße zuschritt, warf ich einen Blick zurück. Das Hotel erhob sich hinter mir, dunkel und still. Sein Schild flackerte im Dämmerlicht. Aber dort, im Türrahmen,
sah ich eine Gestalt stehen, die mich anstarrte. Es war die alte Frau vom Empfang. Sie hob eine Hand, winkte mir langsam und traurig zu, und in diesem Moment sah ich ihr Gesicht zum ersten Mal klar. Sie sah aus wie die Frau aus dem Schrank, vielleicht älter, aber unverkennbar die gleiche. Ihre Augen waren hohl, leer, als ob nichts hinter ihnen war. Sie hatte das gleiche Lächeln, das genauso hohl schien. Und als ich mich abwandte, lief mir ein Schauer über den Rücken, weil ich schwöre, dass ich sie flüstern hörte, die Worte durch die kalte Morgenluft wehend. Wir sind bereit für dich, wann immer du dich entscheidest, zurückzukommen. Ich sah nicht zurück. Ich brach in einen vollen Sprint aus. Ich lief weiter. Ich hielt nicht an, bis ich weit auf der Autobahn war, mit zitternden Beinen und brennenden Lungen. Die Sonne ging auf und warf lange Schatten über die leere Straße. Mein Kopf war ein Wirbel, der jedes schreckliche Detail, jedes Geräusch, jedes Gesicht immer wieder abspielte. Schließlich hielt ein Auto an ein alter, verbeulter Pickup mit einem grauenhaften Fahrer, der einen Blick auf meine durchnässten Kleider und meinen gequälten Ausdruck warf und ohne ein Wort die Beifahrertür öffnete. »Probleme?«, fragte er, als ich einstieg und versuchte, meinen Atem zu fangen. »Ja«, brachte ich hervor, mit heiserer Stimme. »Mein Auto ist stehen geblieben. Ich habe in einem Hotel übernachtet.« Ich bemerkte, dass ich nicht einmal den Namen kannte. Er sagte für eine Minute nichts, starrte auf die Straße. Dann fragte er fast zu beiläufig, »Das war wohl nicht das alte Autobahnhotel, oder? Ein kleines Stück zurück? Das mit dem kaputten Neonschild?« Ich spürte einen Schauer über meinen Rücken laufen und nickte. Wie wusste er das? Er zog Luft ein. »Verdammt schade«, murmelte er unter seinen Atem, schüttelte den Kopf. »Die Leute hier halten sich von diesem Ort fern.« Ich wollte fragen, was er meinte, wollte wissen, ob er jemals das gesehen hatte, was ich gesehen hatte. Aber die Worte blieben mir im Hals stecken, und nach ein paar Minuten Stille fühlte ich mich, wie ich in einen unruhigen Schlaf abrutschte, erschöpft von der Nacht zuvor. Ich wachte mit einem tiefen Gähnen auf. Wir standen vor einer kleinen Tankstelle am Rande einer kleinen Stadt. Der Fahrer sprach mit einem Mechaniker, der auf mein kaputtes Auto zeigte, das er irgendwie während meines Schlafes abgeschleppt hatte. Er winkte mir auszusteigen, gab mir eine alte Thermoskanne mit Kaffee und sagte, »Das ist so weit, wie ich komme, Junge. Du solltest besser in dein Auto steigen und weiterfahren. Manche Orte sind es nicht wert, sie zu besuchen.« Ich nickte, kaum in der Lage, ein Dankeschön herauszubringen, und sah zu, wie er wegfuhr, mich in einer Stadt zurücklassend, in der ich noch nie gewesen war. Der Mechaniker warf mir einen mitfühlenden Blick zu, während er an meinem Auto arbeitete, und lange Zeit sagte keiner von uns etwas. Doch gerade als er fertig war, warf mir einen seltsamen, unlesbaren Blick zu. »Weißt du, dieses Hotel. Der Ort ist seit Jahrzehnten geschlossen. Dein Freund hat mir davon erzählt. Du solltest dich glücklich schätzen. Nicht viele Leute fahren auf dieser Straße.« Ich erstarrte. Mein Magen sackte in die Tiefe. »Nein, das ist nicht möglich«, stammelte ich. »Ich war erst letzte Nacht dort. Eine Frau war an der Rezeption. Ich habe ein Zimmer bekommen.« Er warf mir einen misstrauischen Blick zu, als hätte er das schon oft gehört. »Du würdest dich wundern, wie viele Leute dort übernachten und denken, es sei echt. Ich habe Geschichten wie deine schon ein Dutzend Mal gehört. Vertrau mir, Junge. Was auch immer du dort gesehen hast, es war nicht echt.« Ein kalter Schauer lief mir über den Rücken. »Was? Was ist dort passiert?«, zwang ich mich zu fragen. Der Mechaniker sah sich um, als wolle er nicht, dass jemand anderes es hört. »Früher war das Hotel ein respektabler Ort, aber irgendwann hat sich etwas verändert. Manche sagen, ein Gast sei verschwunden, andere sagen, es waren die Besitzer, das Ehepaar, das es betrieben hat. Eines Tages hörten die Leute einfach auf, sie zu sehen. Das Einzige, was man mit Sicherheit weiß, ist, dass die Leute, die dort übernachten, manchmal kommen sie zurück, manchmal nicht.« Ich wollte widersprechen, darauf bestehen, dass das, was ich gesehen hatte, real war, aber er war schon dabei, alles zu schließen und warf mir einen Blick zu, der sagte, dass er nicht weiter darüber sprechen wollte. Ich dankte ihm und stieg in mein Auto. Meine Hände zitterten, als ich das Lenkrad ergriff. Als ich die Stadt verließ, warf ich immer wieder einen Blick in den Rückspiegel, in der Erwartung, etwas zu sehen, das mir folgte. Aber da war nichts, nur die leere Straße hinter mir, nur Meilen von verlassener Straße. Es vergingen Tage, und ich versuchte, das Ganze hinter mir zu lassen, mir einzureden, dass es nur ein Albtraum gewesen war. Ich versuchte, eine gute Zeit mit meinen Eltern zu verbringen. Aber diese Nacht hatte mich verändert. Meine Träume waren von Flüstern, Kratzgeräuschen und flimmernden, verdrehten Gestalten erfüllt, die sich im Schatten versteckten. Ich wachte im Schweiß auf, das Herz raste, und ich fühlte diesen erdrückenden Druck, als ob etwas Unsichtbares mich beobachtete. Ich entschied mich, eine Woche früher von meinen Eltern wegzugehen. Sie hatten irgendwie schon gemerkt, dass etwas mich beschäftigte, aber ich konnte mich nicht überwinden, es ihnen zu sagen. Vielleicht wussten sie vom Hotel, aber wenn sie es wussten, wären sie wahrscheinlich wieder Mechaniker gewesen. Wahrscheinlich hätten sie mir geraten, mich fernzuhalten oder gesagt, dass das, was ich erlebt habe, nicht real war. Und dann, eines Nachts, als ich mich nach der langen Fahrt nach Hause für das Bett bereit machte, erhielt ich einen Brief. Er lag direkt vor meiner Tür. Langsam hob ich ihn auf. Er kam ohne Absenderadresse. Der Umschlag war alt und vergilbt, als wäre er jahrelang vergessen worden. Ich öffnete ihn fast nicht, aber etwas drängte mich dazu. Meine Hände zitterten, als ich das Papier herauszog und es entfaltete, um zwei Wörter zu enthüllen, die in verblasster Tinte gekritzelt waren. Zimmer 13. Ich ließ den Brief fallen, als meine Augen sich weiteten, und rannte sofort los, um jedes Schloss in meiner Wohnung zu überprüfen. Ich rief sogar die Polizei an, damit sie eine gründliche Untersuchung durchführten. Nichts kam dabei heraus. Ich schwöre, es fühlte sich an, als würde ich meinen Verstand verlieren. Ich versuchte zu schlafen, aber jedes Mal, wenn ich die Augen schloss, fühlte ich diese gleiche, eisige Präsenz, diesen Druck, der sich aufbaute, als ob etwas darauf wartete, dass ich die Augen lange genug schloss. In den folgenden Tagen wurde es schlimmer. Gegenstände in meiner Wohnung bewegten sich von selbst, ein Glas rutschte über den Tisch, das Licht flackerte und ab und zu nahm ich einen schwachen Geruch von Schimmel wahr, diesen gleichen metallischen Geruch aus dem Hotelzimmer. Ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass mir etwas gefolgt war, dass es darauf wartete, dass ich ins Zimmer 13 zurückkehrte. Schließlich beschloss ich, dass ich nicht mehr länger so weitermachen konnte. Ich würde zurückfahren, nur um mir selbst zu beweisen, dass es nicht real war, dass ich es mir alles nur eingebildet hatte. Ein Teil von mir wünscht sich, dass ich es nicht getan hätte. Ich fuhr zu diesem gleichen Stück Landstraße. Mein Herz hämmerte, als ich mich der Stelle näherte, an der das Hotel hätte sein sollen. Aber als ich dort ankam, trat ich auf die Bremse. Mir wurde kalt. Die Farbe verschwand aus meinem Gesicht. Nein, nein. Das Hotel war verschwunden. Es gab kein Gebäude, kein flackerndes Neonschild, nicht einmal ein Fundament, um zu markieren, wo es gestanden hatte. Es war nur ein leerer Platz, überwuchert mit Unkraut, als wäre dort nie etwas gewesen. Mein Kopf drehte sich. Ich suchte nach Antworten, nach irgendetwas, das erklären konnte, was ich durchgemacht hatte. Aber als ich dort im erschrockenen Schweigen saß, sah ich etwas in meinem Rückspiegel. Eine Gestalt, die am Rand des Grundstücks stand. Es war die alte Frau von der Rezeption. Ihre hohlen Augen starrten direkt in meine. Ihr Gesicht verzogen zu diesem traurigen, leeren Lächeln. Ich wollte schreien. Ich versuchte, mich umzudrehen, um direkt nach ihr zu sehen. Aber als ich mich umdrehte, war sie verschwunden. Ich fahre nachts nicht mehr. Ich bin inzwischen schon unzählige Male umgezogen. Ich kann nicht schlafen. Ich kann nicht essen. Leute haben versucht, sich bei mir zu melden und nach mir zu sehen. Ich ignoriere sie. Ich möchte nicht, dass, was auch immer das ist, auch sie betrifft. Egal wohin ich gehe, egal wie weit ich versuche zu fliehen, ich kann sie immer noch fühlen. Sie beobachten. Sie warten. Und manchmal, in der tiefen Nacht, wenn alles still ist, höre ich immer noch dieses leise, kratzende Flüstern. Zimmer 13 wird immer einen Gast brauchen. Mama, Papa, wenn ihr das lest, ich möchte, dass ihr wisst, dass ich euch liebe. Ich liebe euch so sehr. Ich kann nicht schlafen. Ich kann nicht essen. Leute haben versucht, sich bei mir zu melden und nach mir zu sehen. Ich ignoriere sie. Ich möchte nicht, dass, was auch immer das ist, auch sie betrifft. Egal wohin ich gehe, egal wie weit ich versuche zu fliehen, ich kann sie immer noch fühlen. Sie beobachten. Sie warten. Und manchmal, in der tiefen Nacht, wenn alles still ist, höre ich immer noch dieses leise, kratzende Flüstern. Zimmer 13 wird immer einen Gast brauchen. Mama, Papa, wenn ihr das lest, ich möchte, dass ihr wisst, dass ich euch liebe. Ich liebe euch so sehr.